Ja, ich hoffe, niemand von euch nimmt es mir heute übel, dass ich mal mit T-Shirt predige. Aber da ist das Ding, das ihr nachher kaufen könnt. Das ist jetzt ja quasi so meine Arbeitskleidung oder mein Talar, wenn man so will. Also da werdet ihr mich jetzt häufiger mit sehen. Wer war letzten Sonntag hier im Gottesdienst? Einmal Hand hoch. Ich vermute mal so ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr. Okay, jetzt eine Frage oder zwei Fragen an die, die letztes Mal da waren. Worum ging es in der Predigt? Schwierig, falsche Frage. Ein paar wissen es. Bibelverse auswendig lernen. So, und jetzt die Frage für die Masterminds. Um welchen Vers ging es denn nochmal? Kolosser 3, Vers 16. Okay, wenn ihr das so aus der Pistole schießt, die nächste Frage, wie lautet der Vers? Ja, sehr gut. Es freut mich, dass ihr den Vers gelernt habt. Die Vision kann fast keiner von uns auswendig, aber die Bibel ist auch viel, viel wichtiger als unsere Gemeindevision. Deshalb super, dass ihr euch den gemerkt habt. Heute wollen wir an dieser Stelle weitermachen. Nicht unbedingt beim Auswendiglernen, aber eben bei diesem Wort. Bei der Bibel. Und da geht es heute weiter. Es geht um die Bibel und Gottes Wort. Die Bibel und Gottes Wort. Das und ist ganz bewusst an der Stelle gesetzt. Wir wollen schauen, was die Bibel über sich selbst sagt, aber wir wollen auch schauen, was das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander ist. Die Bibel und Gottes Wort. Aber lasst uns zuerst einmal selbst in dieses alte Buch hineinschauen und gucken, was es über sich selbst sagt. Wir lesen einen kurzen Abschnitt, zwei Verse aus 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, ab Vers 16. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen oder seine Handy-App öffnen, um es mitzulesen. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ganz schön krasse Selbstbehauptung der Bibel über sich selbst, oder? Und ich möchte diese zwei Verse heute Morgen mal mit euch unter dem Aspekt betrachten, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich die Bibel lese. Nicht so sehr, nur kurz an einer anderen Stelle darum, wenn ich die Bibel nicht lese. Aber lasst uns mal aus dieser Perspektive auf diese zwei Verse schauen. Wenn ich die Bibel lese, was gibt Paulus hier seinem Schüler mit? Was macht es mit ihm, wenn er die Bibel liest? Und das Gleiche, davon bin ich überzeugt, macht es auch heute noch mit uns, wenn wir die Bibel lesen. Was habe ich davon, quasi? Die Frage, die uns ja sehr oft bewegt in unserer heutigen Zeit. Was habe ich davon? Warum sollte ich das machen? Wofür ist das gut? Und Paulus nennt in dem Text vier konkrete Dinge, die ich davon habe, wenn ich die Bibel lese. Das erste ist, ich werde von der Wahrheit geschult. Das ist das Erste, was im Text steht. Das Zweite ist, dann wird meine Schuld aufgedeckt. Das Dritte, ich finde den richtigen Weg. Und das Vierte ist, ich werde zu Gottes Willen hinerzogen. Schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz diese vier einzelnen Punkte an. Zuerst, ich werde in der Wahrheit geschult. Den meisten von uns geht es wahrscheinlich sofort so, was ist denn Wahrheit? Was ist Wahrheit? Pilatus ist heute aktueller denn je. Er hatte diese Frage schon Jesus gestellt. Was ist Wahrheit? Und hier sind die innerbiblischen Aussagen total eindeutig. Wenn wir da einfach mal mit dieser Frage die Bibel durchblättern würden, wäre klar, was die Bibel zu dieser Frage sagt. Das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Schlicht und ergreifend. Das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Gottes Aussagen müssen sich nicht erst mit irgendwelchen anderen Aussagen messen oder bewähren, sondern das, was Gott sagt, das, was in der Bibel steht, ist Wahrheit. Man könnte also anders formulieren und sagen, Gott kreiert beim Sprechen Wahrheit. Gott kreiert beim Sprechen Wahrheit. Das würden sich die ganzen Trumps dieser Welt wünschen, dass sie das auch könnten, aber das kann nur Gott. Gott kreiert beim Sprechen Wahrheit. Wenn ich also die Bibel lese, werde ich in dieser Wahrheit geschult. Und nirgendwo anders, sondern wenn ich die Bibel lese. Das zweite Thema ist persönlich gesehen etwas heikler. Wenn ich die Bibel lese, wird meine eigene Schuld aufgedeckt. Und wenn wir ehrlich sind, gilt ja von jedem von uns der Spruch, wir haben Leichen im Keller. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder von uns hat Leichen im Keller. Und wir als Menschen wollen, dass die da bleiben. Die sollen nicht rauskommen, niemand soll sie ausbuddeln und sehen, was alles schiefgelaufen ist oder was ich falsch gemacht habe. Aber die Bibel sieht das ganz, ganz anders. Die Bibel sagt nämlich, sie will Schuld aufdecken. Sie will unsere Leichen ans Licht holen, aber nicht so, wie wir es vielleicht von dem Enthüllungsjournalismus kennen, um eine tolle Story zu haben und das breit zu treten und davon zu schreiben. Nein, das ist nicht das Ziel der Bibel. Das ist nicht der Grund, weshalb unsere Leichen ausgebuddelt werden sollen, sondern die Schuld soll aufgedeckt werden, soll ans Tageslicht kommen, damit wir frei werden davon, damit wir unabhängig davon werden. Das ist Gottes Wille. Es belastet uns, wenn wir ehrlich sind, dass wir irgendwelche Dinge verstecken vor unserem Partner, vor unseren Freunden, vor der Gemeinde. Aber Gott sagt, ich will dich frei machen davon. Bring es einfach ans Licht. Die Art und Weise, darüber müsste man natürlich noch reden, aber das ist etwa erstmal der Grundgedanke. Die Bibel will unsere Schuld aufdecken. Und das habe ich persönlich schon ganz, ganz oft erlebt, erleben müssen. So muss ich es ja ehrlich sagen. Vor ein paar Tagen erst ganz aktuell. Ich habe in meiner eigenen Lese den Jakobusbrief durchgenommen. Sehr, sehr praktisches Buch, kann ich nur empfehlen, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mal neu starten irgendwie, nehmt euch den Jakobusbrief heraus. Und da steht gleich in Kapitel 2, Vers 1, ein Vers, der mich sehr angesprochen hat. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ich nicke innerlich, ja, glaube ich. Dann geht's weiter. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Batz, voll erwischt. Dich vielleicht auch, aber mich hat es damals total erwischt, als ich das gelesen habe. Paulus setzt weiter fort an diesem, Jakobus, und setzt ein Beispiel hinterher, um zu erklären, was er damit meint. Und dieses Beispiel ist wie auf Pastoren zugeschnitten. Er sagt, stell dir vor, in der Synagoge, heute würden wir sagen Gemeinde, stell dir vor, in die Gemeinde kommt ein Reicher und ein Armer hinein. Wo setzt du wen hin? Total berechtigte Frage. Beim Jubiläum war das ganz aktuell. Genau diese Frage. Wo setze ich wen hin? Stellt euch mal vor, unser Oberbürgermeister Würzner wird hier reinspazieren und ein Besucher vom Frühstück im Winter. Wo setze ich wen hin? Da lag meine Schuld auf dem Tisch und ich musste mit Gott darüber reden, dass ich da ja sehr klein denke oder nicht ausreichend weit denke, so wie er es tut. Aber die Bibel gibt dann auch gleich Hilfestellungen. Jakobus schreibt an der gleichen Stelle in Vers 8, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es ist nicht so, dass nur kritisiert wird, was nicht gemacht werden soll, sondern die Bibel gibt uns auch Hilfestellung, wie wir es stattdessen machen können. Und dieses Motto, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, ist das Motto von Jesus gewesen. Wir können die Evangelien lesen und schauen, wie er mit allen Menschen, egal welchen Rang und Namen sie hatten, umgegangen ist. Und Jesus will unser Vorbild sein und kann unser Vorbild sein. Und sein Geist, Robin hatte das gerade richtig gut gesagt, sein Geist, die Beziehung zu Gott, ist der Schlüssel zu diesem Buch. Nur mit diesem Schlüssel können wir es richtig verstehen und auf uns wirken lassen. Aber sein Geist will genau diese Haltung, unsere Mitmenschen zu lieben, in uns entstehen lassen und stärken. Kommen wir zum Dritten. Wenn ich die Bibel lese, finde ich den richtigen Weg. In der Luther-Übersetzung heißt es an dieser Stelle, die Bibel ist nützlich zur Besserung. Nützlich zur Besserung. Und das trifft den Sinn des Wortes, das Paulus hier verwendet hat, sehr genau. Es geht darum, von etwas Schlechtem oder Negativen hin zu etwas Gutem zu kommen. Und dabei will uns die Bibel helfen. Und jeder von euch, der vielleicht schon mal ein längeres Gespräch mit jemandem geführt hat, der erst im Erwachsenenalter diese Beziehung zu Jesus gestartet hat, der hat festgestellt, wie diese Kraft der Bibel wirklich in dem einzelnen Menschen wirksam werden kann. Wie Lebensveränderung passiert dadurch, dass sie einfach nur dieses alte Buch aufschlagen und darin lesen. Es auf sich wirken lassen und es ernst nehmen und die Stimme Gottes hören. Und es verändert unser Leben. Das ist die Kraft, die in diesem Buch liegt, wenn wir es mit dem Schlüssel unseres Heiligen Geistes aufschließen. Man könnte also sagen, wenn ich die Bibel lese, bringt sie mich vom Holzweg ab. Wenn ich die Bibel lese, bringt sie mich vom Holzweg ab. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Wenn ich die Bibel lese, werde ich zu Gottes Willen hinerzogen. So mal mit meinen eigenen Worten. Ja, richtig. Wir müssen erzogen werden, egal ob 20, 40, 60 oder 80 Jahre alt. Das spielt in der Bibel keine Rolle. Gott will uns durch die Bibel erziehen. Ein sehr hartes Wort. Und hier steht jetzt aber die fürsorgliche Seite der Bibel im Vordergrund. Nicht dieses von etwas Schlechtem weg, sondern einfach nur das Gute in unser Leben hineinbringen. Wie wir das vielleicht, wenn ihr Eltern seid, für unsere Kinder wollen. Wir wollen nur etwas Gutes in ihr Leben hineinbringen. Und das ist hier gemeint. Sie erzieht uns zu Gottes Willen hin, weil das gut ist für mich. Ganz einfach. Es ist gut für mich, nach Gottes Willen zu leben. Sie will also unser Ratgeber sein und praktische Tipps und Tricks für den Alltag mitgeben. Eine kleine Kostprobe habe ich mitgebracht aus Sprüche 5, ähnlich praktisch wie der Jakobusbrief. Sprüche 5, Vers 3 steht, die fremde Frau, heute können wir auch genauso ergänzen, der fremde Mann, je nachdem welches Geschlecht man selbst hat, die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten. Glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt dich mit in den Tod. Ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Ich glaube, der Autor der Sprüche hat die extra total übertrieben und schwarz-weiß geschrieben, damit jedem verheirateten Menschen klar ist, ein Seitensprung wird total schlechte Folgen für dich und für alle anderen Menschen in deinem Umfeld haben. Also lass es. Also lass es. Ein ganz, ganz praktischer und für jeden verständlicher Tipp. Da muss man nicht lange interpretieren, nicht lange rumdeuteln. Es ist für jeden von uns klar, was hier an dieser Stelle gemeint ist, oder? Also zusammenfassend, wenn wir die Bibel lesen, und so sage ich das einfach mal zusammengefasst, eignen wir uns einen riesigen, einen unermesslichen Schatz an. Und jeder, der letzte Woche da war, hat sicherlich noch die Geschichte mit dem teuersten Teppich der Welt im Kopf. Der teuerste Teppich der Welt, den eine Frau einfach bei sich in der Wohnung hatte liegen und dann erst durch die Versteigerung klar wurde, wie teuer der eigentlich war. Und so ein Schatz ist diese Bibel. Und ich denke, dass fast jeder von uns sie im Regal stehen hat oder auf seinem Handy gespeichert hat. Die Frage ist nur, ob ich diesen Schatz berge. ob ich mich dran mache und darin rumstöber, lese und es studiere und es zu meinen eigenen Gedanken mache. Wir haben jetzt die ganze Zeit von der Perspektive darauf geschaut, wenn ich die Bibel lese. Und jetzt nur kurz, was ist, wenn ich die Bibel nicht lese? Müsste ich dann hinter all diese oder in all diese Sätze ein Nicht einfügen? Wenn ich die Bibel nicht lese, werde ich nicht in der Wahrheit geschult und so weiter? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Und das können wir wirklich nur ihm verdanken, dass es nicht so ist. Denn es liegt nicht an uns. Aber ich glaube, dass Gott seine Wege hat, zu uns zu sprechen. Ich glaube, der allerdeutlichste und klarste ist dieses Buch. Denn da müssen wir einfach nur reinschauen und sehen, was sein Wille ist. Aber er redet genauso auch durch seinen Geist, der in uns wohnt. Und er kann uns Gedanken eingeben. Er kann uns bewegen zu einer Tat, zu etwas anderem. Oder wenn wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, die auch Jesus nachfolgen. Zum Beispiel im Hauskreis einer kleinen Gruppe, im Gottesdienst, nachher beim Kirchencafé. Wenn wir dort Gemeinschaft mit anderen Christen haben, kann er auch zu uns reden und auch Veränderung bewirken. Aber wenn wir langfristig darauf verzichten, die Bibel zu lesen, dann geht uns einfach dieser Schatz flöten. Ganz einfach. Dieser Schatz, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nah ist, geht dann einfach verloren und wir können nicht davon Gewinn nehmen. Als ich mir so diese Gedanken gemacht habe, wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Bibel nicht lese, hat sich mir die Frage gestellt, okay, was ist denn jetzt mit der Tageslosung? Und das ist jetzt wahrscheinlich ein kontroverses Thema, weil jeder unterschiedlich darüber denkt und vielleicht auch damit groß geworden ist. Aber was ist jetzt mit dieser Tageslosung, wenn ich jeden Tag diese 2, 3 Sätze aus der Bibel lese? Fällt das in diese Kategorie? Oder fällt das eher in die Kategorie, wenn ich die Bibel nicht lese, weil es zu wenig ist? Schwierige Frage, oder? Wahrscheinlich ist es von beidem etwas. Ein Kompromiss, damit wir uns nicht streiten müssen. Ich möchte aber vielmehr eine Gegenfrage stellen, um diese Frage ein Stück weit zu erhellen. Lerne ich Shakespeares einzelne Werke und die Handlungsstränge dieser Werke kennen, wenn ich jeden Tag 2, 3 Sätze davon lese? Muss jeder für sich beantworten. Ist eine Menge, die ist, was er geschrieben hat. Nicht so einfach zu verstehen. Gilt beides auch für die Bibel. Lerne ich das kennen? Es ist sicherlich hilfreich, wenigstens 2, 3 Sätze am Tag zu lesen. So ist es nicht. Das ist klar. Aber ich glaube, die Zusammenhänge oder auch wirklich die Botschaft, die in diesen Werken von ihm stecken, die werden wir nicht wirklich erfassen. Wenden wir uns zum Schluss nochmal diesen beiden Begriffen zu. Die Bibel und Gottes Wort. Wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen? Für einige ist, glaube ich, ganz klar, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Punkt, Ausrufezeichen, was auch immer. Andere sagen vielleicht, die Bibel enthält Gottes Wort. Wieder andere sagen vielleicht mit Karl Barth, die Bibel wird zu Gottes Wort, obwohl das schon sehr vereinfacht ist. So hätte er es nie gelten lassen. Die Bibel wird zu Gottes Wort, wenn Gott sich mir darin offenbart. Wie ist die Beziehung dieser beiden Begriffe? Das Interessante ist, die Bibel hat sich ja in den letzten Jahrhunderten vom Wortlaut her nicht stark verändert. Wenn wir jetzt einfach mal die letzten 200 Jahre nehmen, vor 200 Jahren war natürlich das griechische Neue Testament nicht unsere deutsche Übersetzung, die modernisiert sich ja immer. Aber das griechische Neue Testament zum Beispiel war vor 200 Jahren kaum anders vom Wortlaut wie die neueste Ausgabe von Nestle Aland heute. Aber trotzdem fällt es uns heute viel schwerer, diesen Satz zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort in allem, was da drin steht. Warum? Warum fällt es uns schwerer, das heute so zu sagen? Und meiner Meinung nach würde ich das im Wesentlichen darauf zurückführen, dass wir heute ein anderes Vorverständnis haben, wie es die Theologen nennen, wenn wir an die Bibel drangehen. Wir gehen mit anderen Denkvoraussetzungen, mit anderen Annahmen, mit anderen Denkstrukturen an die Bibel heran, als vielleicht noch vor 200 Jahren. Wir leben heute in einer ganz, ganz anderen Zeit und in einer ganz anderen Kultur. Ich muss natürlich dazu sagen, diese Frage wird hier bei uns so beantwortet und in einem anderen Land, in einer anderen Kultur ist diese Frage gar keine Frage. Für die ist das alles klar. Also es ist für uns in unserem Kulturkreis eine besondere Frage. Und ich glaube, es liegt zum einen daran, dass kurz nach Luther der Humanismus eingesetzt hat, etwas später die Aufklärung, dann die historisch-kritische Forschung und all das hat unser Denken in Deutschland ein für alle Mal verändert. Da gibt es kein Zurück, egal wie dolle wir uns das wünschen. Es gibt kein Zurück, das hat uns so sehr geprägt, das merken wir selbst wahrscheinlich noch nicht mal. Und wenn ich das einfach mal mit diesem Buch hier, mit der Bibel veranschaulichen würde, dann wäre das so, vor 200 Jahren war das Verhältnis zwischen Mensch und Bibel so, wenn mein Arm noch 2 Meter länger wäre. Die Bibel war da oben. Unerreichbar für mich. Unantastbar. Gar keine Möglichkeit. Die Bibel stand da über mir und hatte etwas zu sagen für mich. Dann, wie gesagt, Humanismus, Aufklärung, historisch-kritische Methode und dieses Buch hier wurde immer mehr Gegenstand wissenschaftliche Auseinandersetzung. Man hat darüber diskutiert, wie über jedes andere Buch auch. Und das ist sicherlich auch hilfreich. Viele wichtige Erkenntnisse sind dadurch ans Licht gekommen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ich lege die Bibel jetzt mal nicht auf den Boden, stellt es euch einfach vor, sie liegt da und ich stehe drüber. Ich schaue von oben auf dieses Buch herab und verurteile das vielleicht, keine Ahnung. Und jetzt ist die Frage an dich, wie ist dein Verhältnis zur Bibel? Wie würdest du das beurteilen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Nimm diese Frage gerne mit, auch in den Urlaub, wenn es für euch vielleicht demnächst weggeht. Wie ist dein Verhältnis zur Bibel? Und abschließend zu der Frage, ich würde dafür plädieren, dass wir uns von diesen starken Kontrastsätzen distanzieren und nicht sagen, ist die Bibel Gottes Wort oder enthält sie Gottes Wort? Das hat schon zu viel Streit geführt, Auseinandersetzungen, Gemeindetrennungen. Lasst uns das mal einfach hinten anstellen. Und ich finde es interessant, welchen Weg unser Bund, der Bund der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland, in dieser Frage gegangen ist. Letztes Jahr ist eine Stellungnahme des Bundes rausgekommen zum Schriftverständnis in freievangelischen Gemeinden. Und diese Stellungnahme ist überschrieben mit den Worten Gottes Wort im Menschenwort. Gottes Wort im Menschenwort. Und das ist, finde ich, eine total gute Kompromisslösung, weil es einfach die Wahrheit ist. Es ist Gottes Wort, aber es ist genauso Menschenwort, weil nicht Gott es geschrieben hat, sondern eben Menschen. Gottes Wort im Menschenwort. Und um das so ein bisschen zu erklären, was die Autoren, die Bundesleitung damit gemeint hat, möchte ich 2 Sätze daraus vorlesen. 2 Sätze aus dem Papier Gottes Wort im Menschenwort. Seite 6 könnt ihr es nachlesen. Dort steht, freie evangelische Gemeinden verstehen die Bibel als Gottes Wort im Menschenwort und als Wort Gottes in schriftlicher Gestalt. Der Grund für die Wirkung und die Wahrheit der biblischen Schriften liegt darin, dass sie Gott gehaucht sind. Und das ist genau der Vers, über den wir heute sprechen. Dass sie Gott gehaucht sind. Das heißt, in und mit aller menschlichen Autorschaft den Heiligen Geist als Autor haben. Das heißt, in und mit aller menschlichen Autorschaft den Heiligen Geist als Autor haben. Etwas theologisch, man kann sich das 2-3 Mal durchlesen. Aber ich finde das eine sehr, sehr gute und zeitgemäße Lösung dieser Frage. Doch unabhängig davon, wie ich mich jetzt zur Bibel positioniere oder ob ich sage, die Bibel enthält Gottes Wort, ist Gottes Wort, ist Gottes Wort im Menschenwort, was auch immer, bleibt ja ein Problem bestehen. Und das kennt ihr alle. Jeder, der mal die Bibel aufgeschlagen hat für einen längeren Zeitraum, hat dieses Problem wahrscheinlich erfahren. Was mache ich mit diesen Bibelstellen, die einfach schwierig zu verstehen sind? Die ich nicht erfassen kann, die ich nicht verstehen kann und in Klammern auch nicht verstehen will. Was mache ich mit diesen Passagen? Und da gibt es ja ganz schön viele, auch ganz schön viele Themen, die problematisch sind heute. Nehmen wir einfach mal die Schöpfungswoche. Nehmen wir Adam und Eva als historische Personen, Fragezeichen. Nehmen wir die Frage, woher kommt eigentlich Kains Frau? Und das sind alles nur Fragen, die aus den ersten Kapiteln der Bibel herrühren. Und es gibt noch tausend andere. Was mache ich mit diesen schwierigen Fragen? Und im Laufe meiner Zeit, in Gesprächen mit verschiedenen Hauskreisen oder nach den Predigten oder hier einfach so in der Gemeinde, habe ich gemerkt, dass im Wesentlichen zwei Lösungswege gegangen werden bei solchen Fragen. Das erste ist Vertrauen. Ich verstehe das nicht, aber das passt schon irgendwie. Vertrauen. Das andere ist Misstrauen. Ich verstehe das nicht, also passt da etwas nicht. Vertrauen und Misstrauen. Der dritte Weg, den ich eigentlich am besten finde, ist Antworten suchen. Ist leider der komplizierteste. Deshalb wahrscheinlich nicht unbedingt so oft gegangen. Antworten suchen. Denn auf die allermeisten Fragen, die ich mir bei der Bibellese stelle, gibt es von irgendwelchen klugen Menschen kluge Antworten. Ob du es glaubst oder nicht. Auf die schwierigsten Fragen, auch die, die ich gerade kurz habe anklingen lassen, gibt es Antworten. Ob sie dich dann zufriedenstellen, ist natürlich eine andere Sache. Aber es gibt Leute, die sich fundiert mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Man muss sich nur auf den Weg machen und etwas danach suchen. Ganz praktisch, bring diese Frage in deinen Hauskreis ein. Vielleicht nicht am Anfang, wenn dein Hauskreisleiter noch Programm vorhat und du dann damit das ganze Ding sprengst, sondern vielleicht am Ende einfach mal die Frage, können wir mal demnächst darüber sprechen, dass... Und dann liegt die Frage auf dem Tisch. Oder sprich mit Personen, die Fachwissen haben, Theologen. Davon gibt es ein paar in unserer Gemeinde, ob dir das klar ist oder nicht. Sprich mit diesen Leuten. Sie haben auch schon mal Antworten auf viele dieser Fragen gehört oder selbst für sich gefunden. Und das Dritte ist, lies gute Bücher. Nicht lies Bücher, sondern lies gute Bücher, die diese Fragen aufgreifen und beantworten. Und damit möchte ich diese Predigt beenden, mit diesem Stichwort, gute Bücher lesen. Unten, wenn ihr gleich rausgeht, am Ausgang wird ein Tisch stehen mit solchen guten Büchern, natürlich meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mit meiner Meinung nach guten Büchern, die auf viele dieser Fragen und noch viel mehr eingehen, von Autoren, die heute zu diesen Fragen schreiben. Meistens von heute. Ein paar sind auch etwas älter. Trotzdem gut. Wichtig ist nur, diese Bücher sind alle aus der Privatbibliothek Schellenberg. Also angucken, anfassen, wieder zurücklegen. Ich möchte sie gerne alle nachher wieder in mein Bücherregal einordnen können. Außerdem liegt auf dem gleichen Tisch auch ein Zettel. Also nicht nur ein Zettel, sondern mehrere. Mehrere solcher Zettel, auf denen etwas draufsteht. Kathi, kannst du es lesen? Du zwinkerst gerade so zu. Nee, natürlich nicht. Ich lese mal einfach vor, was auf diesen beiden Zetteln steht. Auf dem einen steht, es fällt mir schwer zu glauben, dass. Und da darfst du jetzt diesen Satz einfach ausfüllen, weiterschreiben, mit deiner Frage, mit deinen Gedanken. Auf diesem Zettel das gleiche Prinzip. Ich verstehe nicht, was mit der Aussage gemeint ist, Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du wieder weiterschreiben, was dich in dieser Hinsicht bewegt. Und so liegen da noch andere Zettel. Schau sie dir an. Nimm einen Zettel und schreib es einfach drauf. Es hilft zum Beispiel unserem Predigerteam, Predigteam, um zu schauen, worüber sollten wir vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren sprechen. Also füll das aus, leg den Zettel in die kleine Box, die dort aussteht, damit wir dieses Potenzial hier in unserer Gemeinde auch wirklich einsammeln können und überlegen können, wie wir damit umgehen. Geht also am Tisch vorbei, schaut euch die Bücher an, füllt die Zettel aus, nutzt diese Möglichkeit, um weiterzukommen in dem Thema die Bibel und Gottes Wort. Ich möchte zum Schluss noch beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du hier auf dieser Erde warst, dass du hier gelebt hast, dass du gewirkt hast und dass du hier so viele unvorstellbare Dinge getan und gesagt hast. Danke, dass du auch Menschen ausgerüstet hast, die weiterhin dazu in der Lage waren, dein Reich zu bauen auf dieser Erde, sodass es sogar bis zu uns hier nach Heidelberg gekommen ist. Danke, dass du deine Hand über die Überlieferung deines Wortes gehalten hast und wir es heute in so guter Form für uns vorliegen haben können. Ja, und du zeigst uns durch dein Wort, wie kostbar es ist, was für ein großer Schatz darin liegt, wenn wir dein Wort lesen. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir diesen Schatz wirklich schätzen lernen und ihn heben für unser persönliches Leben und für die Menschen, mit denen wir Tag ein, Tag aus zu tun haben. Du willst uns dadurch segnen und uns bereichern. Und dafür danke ich dir, lieber Vater. Amen.